den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Konferenz in Locarno war zweifelsfrei das große Ereignis der europäischen Politik im Jahre 1925, bei der wahrscheinlich der Umfang der Delegationen von den unzähligen Berichterstattern der Presse deutlich übertroffen wurde. Nun prallte deren Interesse an spannenden Neuigkeiten und berichtenswerten Details der Verhandlungen auf Diplomaten, die sich allesamt vorgenommen hatten, nichts durchzustechen, was bis auf die Indiskretion vor wenigen Tagen, von der wir berichteten, auch durchgehalten wurde. Eben diesen Mangel an Nachrichten thematisiert der Bericht von Rudolf Michael für den hamburgischen Korrespondenten vom 11. Oktober. Ohne zu wissen, dass das informelle Treffen zwischen dem französischen Außenminister Briand und dem Reichskanzler Luther in Ascona heute als zentrales Treffen auf dem Weg zu einer deutsch-französischen Einigung auf der Konferenz gilt, schildert er launig das Zusammentreffen der beiden Politiker mit einer Katze und Weintrauben. Es liest Rosa Loy.
Atempause in Locarno, Kanzler und Katze von Rudolf Michael. In immer neuen Bildern und Vergleichen genießt der deutsche Leser jetzt täglich die Schönheiten und Stimmungen von Locarno. Kein Lufthauch ist so zart, kein Gerücht so fein, dass es nicht von irgendeinem der 206 dort anwesenden Journalisten liebevoll aufgezeichnet und mit Fleiß und Eile in die Heimat berichtet würde. Dabei interessieren sich die einen mehr für den ernsten Revers der Konferenzmedaille, die anderen mehr für ihren heiteren Avers. Auf solchen Streifzügen geriet ein französischer Journalist, Serra, der Vertreter des Matin, auch in jene Osteria von Ascona, in der am Mittwoch Luther und Briand für sich allein gesessen, um unter vier Augen einmal die Zukunft Europas zu bereden. Und blieben die Lippen der Staatsmänner auch fest verschlossen, so war die brave Wirtsfrau doch umso geschwätziger. Gern gab sie Auskunft, wie vortrefflich die beiden Minister sich miteinander unterhalten. Sprudel hätten sie getrunken und Trauben gegessen. Der deutsche Mann mit der Glatze habe mit einer Katze gespielt und sie gefüttert. Und schließlich seien sie gut gelaunt davongegangen und der Franzose habe die Zeche bezahlt. Wie schlicht und friedlich malt sich also in den Köpfen dieser biederen Wirtsleute von Ascona die große, komplizierte Welt. Wie wohl würden wir uns doch alle fühlen, könnten wir es ihnen darin gleich tun. Aber Herrn Dr. Luther ist es eben nur in wenigen glücklichen Minuten vergönnt, mit einer Katze so sorglos zu spielen. Und Briand wird wohl die Trauben und das Wasser der Osteria von Ascona gern bezahlen, aber die etwas größere Weltzeche? Aus diesen heiteren Episoden der Konferenz nährt jedoch ein großer Teil der deutschen und internationalen Presse seine Telegramme und Berichte. Und wenn man ihnen ausschließlich glauben wollte, dann wäre ganz Locarno in diesen Tagen ein Garten, darin die Blumen des guten Willens, der Offenheit und Ehrlichkeit in südlicher Fülle blühten. Wir, die wir hier oben in den Nebeln des Nordens hocken, vermögen den Zwiespalt zwischen Skepsis und Heiterkeit nicht so leicht zu überwinden wie unsere freundlichen Kollegen an den Ufern des Lago Maggiore. Wir nehmen, und das wohl mit gutem Recht, die viel gepriesene Gleichheit und Konzilianz der Verhandlungsform nachgerade für eine Selbstverständlichkeit. Vor einem Jahre durften wir derlei Dinge noch betonen, denn wir waren ja bis dahin durch die Kabinette der Entente nicht verwöhnt. Aber dies eine Jahr hat uns doch schon wieder etwas anspruchsvoller gemacht, und wir möchten gern mehr sehen als glatte Höflichkeit. Die Form der Politik genügt uns nicht mehr. Zeit und Welt haben uns zu skeptischen Realisten gemacht, die das Wort nicht nur genießen, sondern vor allem wägen. Insofern ist es gut, die heimlich verworrenen Vorgänge von Locarno nicht nur mit dem behaglichen Feuilleton, sondern auch mit der nüchternen Kritik zu verfolgen. Das soll gewiss kein Vorwurf gegen die 64 deutschen Journalisten dort unten sein. Sie haben bisher, von den Nuancen der subjektiven Auffassung abgesehen, die deutsche Sache mit würdiger Zurückhaltung vertreten. Und das will immerhin einiges sagen in diesem Hexenkessel von Gerüchten und Meinungen, die in solcher gespannten und auf kleinstem Raum zusammengeballten politischen Atmosphäre wuchern müssen wie das Unkraut. Es gehört für den deutschen Journalisten ein hohes Maß von Sachlichkeit und Verantwortung dazu, sich und seinem Lande all das vom Leibe zu halten. So scheint es denn hinter den Kulissen zu einem kleinen Gefecht zwischen Presse und Diplomatie gekommen zu sein, wobei die Italiener, wie berichtet, sich mehr auf die Seite der Indiskretion, die Amerikaner mehr auf die Seite des gesellschaftlichen Klatsches gelegt haben. Einig aber schien die internationale Presse zu sein in der Verurteilung der übertriebenen Heimlichkeit, auf die sich die Delegationen zuerst untereinander verständigt hatten. Verurteilung mit Recht. Denn die Tage von Locarno zeigen ja wieder einmal ganz überzeugend, was dabei herauskommt. Man legt der ernsthaften Information ein Schloss vor den Mund, reißt aber vor den zügellosesten Gerüchten Tür und Tor weit auf. Es war also die alte Erfahrung. Eine wissende Presse wird schweigen, eine genarrte nie. Und der Appell an die Verantwortlichkeit hat, in Deutschland wenigstens, noch nie versagt. Inzwischen hat beim Traubenessen und Schoppentrinken die Konferenz sich auf die beiden Kernfragen konzentriert, die man als die Angeln für das Pakttor bezeichnen kann. Völkerbund und Ostgrenze. Stresemann hat am Donnerstag in großer vertraulicher Rede Deutschlands Verhältnis zum Völkerbund auseinandergesetzt und alle die Gründe wiederholt, die uns den Artikel 16 so verdächtig erscheinen lassen. Man hat zwar davon gesprochen, dass man den Artikel, da man ihn nicht ändern könne, wenigstens authentisch interpretieren wolle in einem für Deutschland günstigen Sinne. Stresemann hat mit Recht geantwortet, dass das allein uns kaum genügen könne, und ausgerechnet eine französische Zeitung ist so indiskret, davon zu berichten, um zu zeigen, wie gefährlich die Deutschen als politische Gegner sind. Danach hat Stresemann erwidert, dass man den Artikel 16 gern akzeptiere, dass er aber die Durchführung der Washingtoner Abrüstungsbeschlüsse voraussetze und man hege natürlich gar keinen Zweifel, dass die Alliierten diese Voraussetzung in kürzester Zeit gern schaffen würden, sodass es nur an ihnen selbst liege, wie lange der Artikel noch sistiert bleiben solle. Die feine Ironie und die kluge Diplomatie, die aus diesem Vorschlag sprechen, haben dem französischen Journalisten, wie gesagt, so imponiert, dass er eine Indiskretion beging. Und in der Tat hat Stresemann in diesem Augenblick das einzig Richtige getan, das er tun konnte. Er hat den anderen die Verantwortung und Initiative zugeschoben. Wie kämen wir auch als waffenloses Volk dazu, auf unsere müden Schultern den Frieden der ganzen Welt zu nehmen? Der Sinn der großen Stresemannschen Rede war also der, aus der moralischen Defensive in die Offensive überzugehen. Und der Wert dieser Aktion wird bleiben, auch wenn der geschickte Briand einen neuen Einwand zur Hand haben sollte. Es sind ja schließlich nicht alle Katzen so friedlich wie die in der Osteria von Ascona. Während so um Deutschlands Charakter als Staat der Mitte, der sich weder Genf noch Moskau einseitig verschreiben kann, gerungen wurde, erschienen Benesch und Skischinski ante Portas, ohne dass ihr Anblick die gleiche Furcht hervorgerufen hätte wie Weiland Hannibal. Denn sie sind einstweilen noch nichts weiter als Zaungäste der Konferenz. Das will immerhin beachtet sein. Zum ersten Male dokumentiert sich hier so eine Art Solidarität der großen Staaten gegenüber den kleinen europäischen Störenfrieden. Dass Polen heute noch nicht um den sogenannten runden Tisch mit herumsitzt, sondern einstweilen noch antichambrieren muss, ist einer der bemerkenswerten Züge in der neueren internationalen Entwicklung. Trotzdem wurde, auch in Abwesenheit des Klienten, um die polnische Seele mit großer Heftigkeit gekämpft. So heftig, dass man wieder einmal sieht, wie viel auch der kleinste Staat bedeuten kann, wenn er die Gunst der Stunde benutzt. Tschitscherin, Briand und Stresemann werben um diese Dinge natürlich nur deshalb so viel, weil hier eines der Aufmarschgelände für kommende Konflikte liegt. Polen ist ein Gebiet, wo das neue Europa noch vollständig flüssig ist. Darum wird kein großer Staat hier freiwillig seine Positionen räumen. Auch wir nicht. Nachdem Frankreich grundsätzlich die Scheidung zwischen West- und Ostpakt zugebilligt hat, wird es seiner Erkenntnis noch einen weiteren Ruck geben müssen und einsehen, dass es nicht gleichzeitig Bundesgenosse und Schiedsrichter sein kann. Briand sträubt sich zwar, sich für die Frage als befangen zu erklären, aber die deutsche Delegation ist daran mit Recht hart geblieben. Hier hilft freilich keine Interpretation. Und darum wird Frankreich sich fragen müssen, welchen realen Wert seine Garantie im Osten noch behält, für den Fall, dass England der von Stresemann geforderten Verbindung zwischen Artikel 16 und den Washingtoner Beschlüssen zustimmt. Die Garantie ohne das Recht des Durchmarsches ist ein Arm ohne Hand, ein Geschütz ohne Ladung. Briand stände damit also wirklich einmal an dem Kreuzweg, der hier zum Kriege, dort zum Frieden führt. Das ist ihm sicherlich über alle Maßen unbequem und er wird mit der Gewandtheit des französischen Advokaten Formeln und Wege suchen, um dieser Sackgasse zu entgehen. Das Spiel des Kanzlers mit der Katze ist noch lange nicht zu Ende. Also ist auch die Dauer der Konferenz einstweilen noch nicht abzusehen. Zwar gehört der künstliche Optimismus heute zum täglichen Handwerkszeug der Diplomaten, aber in Berlin lässt man sich dadurch erfreulicherweise nicht beeinflussen. Wir haben gar keinen Anlass, die Konferenz übers Knie zu brechen. Wir haben viel Zeit. Denn da es sich um Lebensfragen für uns handelt, darf es uns auf 2 oder 3 Wochen wirklich nicht ankommen. Haben aber die anderen Eile, so mögen sie zahlen. Für nichts ist nichts. Noch ringen wir um die beiden großen Eckpfosten der Konferenz, um Artikel 16 und die Ostgarantie. Noch ist von der Kölner Räumung, vom Rheinlandabkommen und so weiter keine Rede. Warum also der deutschen Öffentlichkeit einreden, man könnte morgen oder Donnerstag schon wieder auseinandergehen? Die Waffen, die uns im Kampf der Diplomatie in die Hand gegeben sind, sind gering und schartig. Wir können keine davon entbehren. Wenn uns also der Gegner gar zu sehr bedrängt, bleibt uns immer noch das skeptische Achselzucken. Wir haben Zeit. Wir gehen, wenn es sein muss, gern noch oft in die Osteria von Ascona, essen Trauben und spielen mit der Katze, wenn Briand sich immer noch nicht entschließen sollte, mit wirklichen Konzessionen ernst zu machen.
Tja, Politik wird mal in einer Trattoria, mal bei einem Saumagen gemacht. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.